Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborsten. Der Bote im Ohr kommt zum ersten Mal nicht direkt aus Großborstel, sondern aus dem neuen Botanischen Garten in Kleinflottbek, seit 2012 Loki-Schmidt-Garten genannt. Thematisch bleiben wir aber, zum größten Teil zumindest, in Großborstel. In dieser Folge geht es um ein ganz besonderes Stück Großborstler Natur. Es ist rund 15 Hektar groß und eines der kleinsten Naturschutzgebiete Hamburgs, aber das größte innerstädtische Moor Europas. Das Eppendorfer Moor. Und es wird dazu um ein wunderbares Buch über den Botanischen Garten gehen, das die beiden Gesprächspartner dieses Podcastes geschrieben haben. Da ist zum einen Barbara Engelschall, Biologin, seit 2018 Mitarbeiterin der BOKEA, der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, kommissarische Leiterin des Naturschutz-Großprojektes Natürlich Hamburg und Hans-Helmut Poppendiek, ein Großborstler Bürger, Botaniker, über viele Jahre Kustos am Botanischen Garten und am Herbarium Hamburgense. Seit 1982 ist er Vorsitzender des Botanischen Vereins zu Hamburg, Vorsitzender der Stiftung Internationaler Gärtneraustausch und Autor zahlreicher Bücher. Das Gespräch habe ich im Schmidtchen Palme Café im Loki-Schmidt-Garten aufgezeichnet. Ein wenig Fluglärm inklusive, aber das kennen die Großborstler ja. Viel Spaß also jetzt bei einem botanischen Rundgang rund ums Eppendorfer Moor. Herr Poppendiek, was ist ein Moor, wenn wir über das Eppendorfer Moor sprechen? Was kennzeichnet ein Moor überhaupt aus?
Also es gibt, also beim Volksmund wird man vielleicht sagen, Moor ist etwas, wo ich mir Gummistiefel anziehen kann, muss, wenn ich es betreten will. Es gibt zwei Definitionen, eine hydrologische und eine moorkundliche. Die hydrologische heißt, das ist ein Bereich, in dem Pflanzengesellschaften wohnen, deren Existenz vom Grundwasser abhängig ist. Und die andere Definition, die geologische Moordefinition ist, dass es ein Gelände ist mit einer Torfmächtigkeit von mindestens, ich glaube, 25 Zentimeter Höhe.
Eppendorfer Moor, 25 Zentimeter Höhe, das glaube ich nicht.
Es hat einige Stellen gegeben, wo es diese Torfmächtigkeit gegeben hat. Der volkstümliche Begriff Moor sagt eben was anderes aus, es ist einfach eine feuchte Gegend.
Ja.
Und das Eppendorfer Moor zeichnet sich dadurch aus, dass es eine unglaubliche Vielfalt und unterschiedlichen Moorgesellschaften früher gehabt hat. Darunter waren beispielsweise Kalkflachmoore, Heidemoore, Anmoorheiden beispielsweise. Dann hat es auch kleine Bereiche gegeben, in denen Hochmoorpflanzen vorkamen, auf eben geringmächtigen Torf stockend und so weiter und so fort. Also, das Moor ist in vielen Fällen auch eine Flurbezeichnung und das trifft wohl für viele Moore in Hamburg zu.
Ja.
Also ich hab mir mal den Spaß gemacht und mal nachgezählt unter den Hamburger Pflanzennamen, Straßennamen, wie viele Straßen den Begriff Moor oder Brook enthielten. Das waren etwa 170, das ist ja schon eine Menge. Und davon bezogen sich etwa 120 auf konkrete Flurstücke. Und das macht schon sehr deutlich, wie groß die Ausdehnung der Moore in Hamburg früher einmal gewesen sein muss. Also Hamburg, vor allem die Geestgebiete in Hamburg, waren eine moorreiche Gegend. Es gibt im Hamburg-Portal eine Karte, die von einem Geografen, Jan Jelinski, erstellt wurde und die Torfvorräte in Hamburg zeigt. Und das ist fast das ganze Hamburger Staatsgebiet, nördlich der Elbe ist rot. So viel Torfe gibt es hier in Hamburg. Von den Mooren, die es früher mal gegeben hat, ist nur ein ganz, ganz kleiner Rest erhalten geblieben. Die sind eben der Konkurrenz der Bebauung zum Opfer gefallen. Und interessanterweise sind die Moore, die erhalten geblieben sind, in der Regel an der Landesgrenze. Und zwar deswegen, weil es da schwieriger war, sie zu überplanen.
Also man kann sagen, dass 10% der Hamburger Landesfläche von Moorböden eingenommen werden. Das sind aber alles, also größtenteils keine intakten Moorböden mehr, sondern von diesen 10% sind dann nur 3% noch so, dass man sie heute als Moor ansprechen würde.
Aber auch im Projekt Natürlich Hamburg sind natürlich auch andere Moore mit drin. Also Wittmoor, Schnakenmoor, ich weiß nicht, sind noch ein paar andere. Wie ist da die Einordnung des Eppendorfer Moors? Also was macht das Besondere aus für Sie? für so ein Großprojekt. Aber vielleicht erklären Sie auch noch mal ganz kurz, was das eigentlich ist, das Großprojekt Natürlich Hamburg.
Ja, genau. Das ist ein Projekt, das ist bei der BUKEA, also Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, angesiedelt. Das ist ein mit Bundesmitteln gefördertes Projekt, was über das Förderprogramm Chance Natur zu 75% finanziert wird. Und Ziel dieses Projektes ist, sich die Grünflächen in Hamburg im Hinblick auf Naturschutz, im Hinblick auf ökologische Pflege, einen ökologischen Umgang anzusehen. Und das betrifft sowohl Naturschutzgebiete, zu denen ja dann auch einige Moore gehören, weil die meisten, eigentlich alle Hamburger Moore, die noch halbwegs intakt sind, stehen heute unter Naturschutz, aber auch Parkanlagen. Und wir haben uns eben damals für diese Projektkulisse, sind insgesamt jetzt noch in der Projektkulisse, also 14 Naturschutzgebiete und 19 Parkanlagen. Wir haben uns für diese Projektkulisse das Eppendorfer Moor ausgesucht, weil das ein sehr schönes Beispiel ist für ein sehr städtisches Naturschutzgebiet. Das ist so das Besondere. Herr Poppendieck sagte ja eben, die meisten Naturschutzgebiete und gerade die Moore liegen am Stadtrand. Und das Eppendorfer Moor liegt eben sehr zentral und ist damit natürlich auch besonderen Belastungen ausgesetzt. Also wir haben einfach eine dichte Bebauung drumherum. Wir haben einen hohen Erholungsdruck.
Also wir haben natürlich Erholungsdruck viel meint, das Moor kriegt den Druck durch
genau,
die Menschen, die sich dort erholen wollen.
Ja, also dadurch, dass wir viele Anwohner haben, erholen sich in dem Moor viele Leute. Menschen gehen dort mit ihren Hunden spazieren. Dadurch gibt es natürlich auch erhöhte Nährstoffeinträge und so weiter. Und das sind natürlich alles Faktoren. Ein Moor ist ja per se erstmal nährstoffärmer, nicht unbedingt ganz nährstoffarm, aber nährstoffärmer. Und das sind natürlich alle schon Belastungen und natürlich auch die ganze Entwässerung, die um das Moor herum stattgefunden hat. Die hat ja auch dann zur Grundwasserabsenkung beigetragen. Und wir würden gerne in dem Projekt natürlich einmal die Qualität der Moorbiotope, die noch da sind, verbessern bzw. erstmal erhalten. Und zum Zweiten würden wir einfach auch gern das Bewusstsein, also die Wahrnehmung und das Erleben dieser letzten Moorpflanzen oder dieser letzten Moorvegetation im Moor verbessern.
Ja, wenn wir über diese städtische Lage sprechen und über den Erholungsdruck, Herr Poppendieck, können Sie kurz mal ein bisschen was über die Geschichte beschreiben, weil das Eppendorfer Moor ja immer wieder diesem Druck ausgesetzt war, ganz unterschiedlich. Also vom Schießstand über Torfstechen, da war eigentlich alles dabei. Wie hat das überhaupt über die Sachen überstanden?
Da kann man viel zu erzählen. Also zunächst mal, der Name Eppendorfer Moor ist richtig. Es gehörte immer zu Eppendorf. Es gab auch ein Borstler Moor, aber das ist verschwunden. Mhm. Das ist da, wo der Fluchtplatz ist. Mhm. Die Moore waren damals für die Dörfer ja sehr wichtig, um Heu zu gewinnen, vor allem im Herbst, Streu für die Ställe und so weiter. Auch für ein bisschen Torfstich. Das Borstler Moor war ein Hochmoor, so ähnlich wie das Wittmoor. Da hat man tatsächlich Torf gestochen und die Großborstler und die Fuhlsbüttler haben sich lange drum gestritten. Aber das ist, wie gesagt, beim Fluchtplatzbau völlig verschwunden. Und das Eppendorfer Moor ist in die Geschichte eingetreten um 1800 etwa, wo ein Botaniker aus Hamburg, Herr Drewes, und ein Botaniker aus Berlin, Herr Heine, eine Buchreihe begonnen haben. Das nannte sich Botanisches Bilderbuch für die Jugend. Da haben sie sehr schöne Stiche von Pflanzen gemacht, die zum Teil aus dem Eppendorfer Moor stammten, also zum Beispiel den Lungenenzian aus dem Eppendorfer Moor abgebildet, viele andere schöne Moorpflanzen. Und da dieses Buch dreisprachig, Deutsch, Englisch und Französisch war, ist sozusagen das Eppendorfer Moor dadurch damals international bekannt geworden. Es war dann immer der Lieblingsbotanisierort für die Hamburger, weil es ja von der alten Innenstadt Hamburgs, die ja noch damals von den Wellen umgeben war, anderthalb Stunden Fußweg zu erreichen war. Und als stadtnächstes Moor haben die Botaniker das gerne aufgesucht. Und es war auch besonders artenreich. Das hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt. Es gab auch viele besondere Arten. Der mittlere Sonnentau beispielsweise ist in diesem Moor für die Wissenschaft entdeckt worden, später noch eine Wasserschlauchart. Und ich denke mal,
die es nicht mehr gibt,
nein. Und ich denke mal, also Generationen von Hamburger Botanikern haben ihre Herbarium im Eppendorfer Moor gefüllt, ohne dass das große Schäden angerichtet hat, weil einfach alles in Hülle und Fülle da war.
Sie sagen, diese ganzen Beeinflussungen, Umweltbeeinflussungen haben teilweise sogar neue kleine Ökotope geschaffen, indem man die Landschaft verändert hat.
Ja. Also es ist ja genutzt worden, das Moor. Es ist durch Torfstiche genutzt worden und es ist auch immer von der Bewaldung freigehalten worden. Und ansonsten hat es ja wenig Ertrag aufgeworfen und deswegen hat man das auch mehr oder weniger hingenommen, zu einer Zeit, wo der Naturschutz noch nicht entwickelt war, dass man da einen Schießplatz angelegt hat. Und wenn man das historisch betrachtet, hat der Schießplatz höchstwahrscheinlich das Moor gerettet. Nämlich durch diesen, das kennen wir ja heute auch, Bundeswehrgelände, Neugraben oder auch hier Hölltichbaum und so weiter, dass durch den Betrieb oder durch die Nutzung als Militärübungsplatz dann Gelände baumfrei und offen gehalten wurde. Und das hat so etwa bis Anfang des 20. Jahrhunderts gereicht. Dann wurde der Schießplatzbetrieb eingestellt und dann sollte das Moor bebaut werden. Und dann haben die Hamburger Naturwissenschaftler noch einen Nekrolog auf das Moor geschrieben. Das heißt, sie haben mal aufgeschrieben, was es alles an Pflanzen und Tieren und Moosen und Flechten und so weiter und so fort im Moor gegeben hat. Und man hat eigentlich schon befürchtet, dass es damit aus wäre dann. Aber das ist nicht geschehen. Es kam auch der Erste Weltkrieg, der hat dann die Bebauung erstmal verhindert. In den 20er Jahren hatte man andere Probleme. In den 20er Jahren hat man aber das Eppendorfer Moor für eine andere Nutzung ins Auge gefasst, und zwar für den Botanischen Garten. Hamburg hatte ja einen großen Platzmangel und die Universität in der Innenstadt und auch zum Beispiel das Gelände des Botanischen Gartens in der Innenstadt konnte man natürlich auch anders und profitabler nutzen. Und deswegen hat der Baudirektor Fritz Schumacher Pläne entwickelt für die Verlegung der Universität nach Großborstel. Da sollte eine Universitätsstadt entstehen mit U-Bahn-Anschluss und so weiter. Und da hat man dann gesagt, ja, dann können wir das Eppendorfer Moor doch als Botanischen Garten nehmen. Dagegen hat aber der Direktor des Botanischen Gartens, Winkler, aufs Schärfste protestiert, weil er gesagt, die Bodenverhältnisse sind hier viel zu schlecht. Also das ist nicht geeignet für einen Botanischen Garten. Und er hat sich damit auch dann im Wesentlichen durchsetzen können, dass die ganzen Pläne sind dann ja auch nicht weiter ausgeführt worden. Tatsächlich hat man schon vorher mal dran gedacht, das Eppendorfer Moor als eine Art, ich will mal sagen, Versuchsgarten zu gestalten. Das hat Rudolf Timm vorgeschlagen um 1900. Der hat gesagt, da könnte man doch sozusagen eine kleine Moorversuchsanstalt halten und Moorpflanzen kultivieren für die Hamburger Schuljugend, die sie dann auf einem kurzen Wege direkt sich angucken kann.
Wir behalten das jetzt mal einfach im Kopf, dass das Eppendorfer Moor einmal Teil des Botanischen Gartens oder eines Botanischen Gartens werden sollte, weil wir danach, jetzt gleich nachdem wir ein bisschen nochmal zwei, drei Sachen über das Eppendorfer Moor gesprochen haben, nochmal darauf zurückkommen. Die Kleingärten, die dahinter sind, wären, wenn es diese Universität gegeben hätte, nicht mehr da, auf jeden Fall. Wie bedroht ist denn das Eppendorfer Moor im Moment von Bebauung?
Also soweit ich weiß, erstmal ist es ja ein Naturschutzgebiet und ein Naturschutzgebiet umzuwidmen und zu bauen, das würde ich im Moment fast ausschließen. Das glaube ich funktioniert nicht. Es hängt natürlich auch ein bisschen am Wert des Gebietes. Es gibt ja tatsächlich immer noch eine Handvoll Pflanzen, die aus der glorreichen Zeit des Moores übrig geblieben sind. Also der Lungenenzian, an dem unser Herz hängt, gehört dazu. Ich kenne ihn noch mit hunderten von Exemplaren. Jetzt ist es so, jedes zweite, dritte Jahr gehen wir da im August hin und gucken, ob er noch da ist. Und manchmal finden wir ein, zwei Pflanzen.
Ist das geheim, damit da keiner hinkommen kann und möglicherweise drauftreten kann?
Der Platz ist sehr unzugänglich, es führt keinen Weg dahin. Das heißt also, es ist im Rahmen von Kartierungen, wir machen ja auch als botanischer Verein, kartieren wir die Flora von Hamburg. Im Rahmen dieser Kartierungen oder im Rahmen von Biotopkartierungen können diese Sachen aufgesucht werden. Die Wege dahin sind auch sehr unzugänglich, also da findet nur jemand mit einem sehr, sehr ausgebufftem botanischen Interesse hin.
Aber es gibt diese Pflanzen noch.
Gibt sie noch, aber es ist diese Fläche. Ich werde mich jetzt gerade in der nächsten Woche mit den Kolleginnen vom NABU und mit Frau Binkmann vom Bezirksamt Nord treffen. Die Fläche muss gepflegt werden. Wir haben sie in den letzten Jahren beweiden lassen durch Schafe und Ziegen. Wir kommen da mit der Beweidung im Moment an ein Ende. Also das, es muss, wir müssen Zwischenmarten machen. Die Beweidung haben wir damals angefangen, um den Gehölzwuchs einzudämmen. Vor 10 Jahren, etwa oder vor 15 Jahren, fing das diese offene Moorfläche, die ist ja ganz, das meiste im Eppendorfer Moor sind ja, ist ja Wald. Und diese offene Moorfläche, die vom Wald freizuhalten, das ist sehr wichtig, wenn dann im Wald kann der Lungenenzian nicht mehr existieren.
Was passiert denn mit dem Eppendorfer Moor, wenn der Klimawandel so weitergeht? Also da werden solche Pflanzen schwer haben.
Ja, das ist natürlich, also der Klimawandel ist für die Moore eine große Herausforderung. Moore sind ja im Grunde entstanden in einer Zeit, als das Klima kühler und feuchter geworden ist. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich die andere Entwicklung und man kann dem natürlich nur in gewisser Weise entgegenwirken, dass man wenigstens versucht, eine Entwässerung zu vermeiden und das Wasser so gut wie möglich eben im Gebiet zu halten.
Jetzt sind wir wahrscheinlich bei natürlich Hamburg angelangt, bei dem Konzept. Ist das mit inkludiert, solche Maßnahmen sozusagen, die das gewähren, dass das Wasser da bleibt?
Ja, das ist so ein bisschen umstritten. Herr Poppendieck wird mir da beipflichten, dass es so ein bisschen ungeklärt ist. Also es, man sagt, dass der Grundwasserstand ist abgesenkt worden durch die Kanalisierung der Alster und dass dadurch einfach weniger Grundwasser im Moor ist. Es ist ja kein richtiges Hochmoor eigentlich gewesen, sondern immer so ein Zwischenmoor, was eben auch von durchaus auch von Grundwasser mitgespeist worden ist. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, es wird natürlich auch von Regenwasser gespeist und man hat jetzt einfach beobachtet, dass das Regenwasser relativ schnell im Sommer versickert. Das heißt, wir haben da drunter sandige Böden. Das Wasser wird also nicht besonders lange im Gebiet gehalten. Das ist in ist natürlich auch ein natürlicher Prozess, dass das Wasser auch im Sommer dann versickert und die Flächen das, auch durchaus mal austrocknen. Immer, ja. Das ist auch schon lange so. Das kann man auch alten Berichten entnehmen. Und es gibt auch vom Zoologischen Institut Untersuchungen über Köcherfliegen. Und die haben auch festgestellt, dass bestimmte Arten da schon vor 100 Jahren vorkommen, die auch gerade an diese temporär austrocknenden Gewässer angepasst sind, was eigentlich einen ziemlich deutlichen Hinweis darauf gibt, dass es immer diesen Austrocknungsprozess, also aber temporär gegeben hat. Wenn wir jetzt den Klimawandel haben und natürlich wenig Grundwassereinfluss, dann haben wir natürlich auch das Problem, dass insgesamt die ganzen Flächen trockener werden. Und das hat natürlich zur Folge, dass der wenige Torf, der da noch ist, mineralisiert, Nährstoffe freigesetzt werden und dann natürlich konkurrenzkräftigere Arten da gedeihen können, wie Brombeeren oder Brennnesseln, die natürlich dann
die wuchern sofort,
genau, die natürlich diese konkurrenzschwachen Moorarten, das sind sie ja meistens, dann eher verdrängen.
Das heißt, das könnte das Ende sein, um das mal pessimistisch zu sehen.
Ja, ich glaube, es ist schwer vorherzusagen. Was sich ja nach den Prognosen beim Klimawandel ändern wird, ist ja wohl unter anderem auch die sozusagen die Abfolge der Regenfälle. Ne? Also es kann ja durchaus sein, dass man im Sommer dann stark Regenfälle kriegt. Da würde ich eher lieber sagen, lass uns das mal beobachten, also als dass man jetzt schon da in Panik verfällt. Was wichtig wäre, glaube ich, dass wir, das fordern wir auch schon seit vielen Jahren, dass dort Pegel eingebracht werden, damit man tatsächlich den Jahresgang des Wasserstandes auch verfolgen und dokumentieren kann, damit man da auch auf der sicheren Seite ist bei all seinen Aussagen über den Wasserstand.
Ja. Das ist erstaunlich, dass es das nicht gibt.
Ja. Genau, und das wäre eine der ersten Maßnahmen, war natürlich Hamburg. Ja. Haben Sie mir das Stichwort gegeben, dass wir also gesagt haben, bevor wir jetzt da konkrete Aussagen machen, was wir ganz genau irgendwie am Wasserregime da ändern wollen oder wo man vielleicht noch eingreifen könnte, wo man was verbessern könnte, dass man da einfach nochmal gute Grundlagen braucht. Und da wäre eben eine Messung über 2-3 Jahre jetzt erstmal im Vorfeld sehr hilfreich.
Das sind Gutachten, die dann auch.
Das wäre nochmal ein hydrologisches Gutachten, was jetzt zum Anfang erstellt wird, bevor man Maßnahmen umsetzt.
Ja, jetzt habe ich mir so ein paar Sachen rausgeschrieben aus einer Präsentation, die es mal gab von Ihnen im Rahmen des Rieseprozesses, Schließung eines Trampelpfads, Ufersteg-Errichtung im Schutzgebiet steht da drin. Sollen die Besucherströme geleitet werden oder verringert werden?
Ja, also ich glaube, die Schließung des Trampelpfades erklärt sich so ein bisschen von selber. Da muss ich, glaube ich, nicht großartig was zu sagen.
Es gibt auf jeden Fall
eine
noch.
Das ist eine ganz kleine Maßnahme. Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir so ein bisschen diese Erlebbarkeit des Moores verbessern wollen. Und wir haben jetzt eigentlich in einem anderen Moor, im Schnarkmoor im Westen von Hamburg, in den letzten 2 Jahren ganz gute Erfahrungen gemacht, dass wir so zwei sehr schöne Aussichtsplattformen gebaut haben. Gab es am Anfang auch große Proteste, viel zu massiv, viel zu störend und so weiter. Aber die haben doch gerade an dem einen Teich am Ufer eine ganz schöne Wirkung gehabt, dass wir gemerkt haben, die Leute gehen auf diesen mit einem Zaun versehenen Aussichtsplattformen. Da können sie sich auch hinsetzen, da gibt es eine Bank und so weiter und gehen weniger an die Gewässerufer und lassen ihre Hunde weniger rein in das Gewässer. Vorher war das so ein ganz offensichtliches Hundebadegewässer und diese Plattform hat schon was bewirkt, dass es im Grunde dieses Biotop nochmal so ein bisschen, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber so in Wert setzt, also dem einfach nochmal so den Wert betont. Und es gibt auch eine Informationstafel, die dann auch einfach nochmal dieses Biotop erklärt und auch die Störanfälligkeit des Biotops, um einfach auch mehr Aufmerksamkeit für das eigene Verhalten oder die Leute in ihrem Verhalten zu sensibilisieren.
Ja. Aufmerksamkeit würde auch schaffen, ist auch im Rahmen des Rieseprozesses als Entree zu Großborstel vorgesehen, das Trafohaus am Anfang der Borstler Chaussee umzubauen. Es gibt einen Vorschlag, das zu einem, was ich persönlich toll fände, Ort des Einstiegs ins Moor zu machen mit Informationen. Haben Sie Erfahrung, ob das funktionieren könnte?
Also ich bin auch mit Herrn Böhnig in Kontakt. Sie haben ja auch einen Kollege, war ja Kustos am Museum der Arbeit und wir verstehen uns da schon ganz gut. Ich glaube, dass es wirklich eine tolle Idee ist, wenn es das gelingt. Es ist natürlich ein bisschen schwierig mit der Art und Weise, wie man es präsentiert. Soweit ich mich erinnere, will er versuchen, dass das im Wesentlichen von außen genutzt wird. Das heißt also, dass sozusagen in den Fenstern dann Ausstellungen, sagen wir mal, mit Moorpflanzen oder zu Moorthemen und so weiter gemacht werden. Und ich glaube, also verspreche mir ehrlich gesagt sehr viel, würde da auch gerne mitwirken, jetzt was den botanischen Behalt betrifft, und verspreche mir eigentlich sehr viel davon.
Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Ich fand das eigentlich damals in Anführungszeichen so eine Frechheit, dass sie da diese große Litfaßsäule vor den Eingang gesetzt haben, wo ich dachte, und da wird jetzt, was weiß ich, beworben und warum wird da nicht die Natur beworben an der Stelle? Und so könnte ja auch dieses Trafohäuschen wirken, im Grunde wie so eine Litfaßsäule, wo man einfach großformatige Pflanzenbilder hat, um einfach nochmal so diese Aufmerksamkeit auf diese Schatzkästlein der Natur oder der Botanik, haben wir das immer genannt, lenkt.
Ja, weil ansonsten gibt es nur die kleine Tafel vom NABU, glaube ich, an der man vorbeiläuft, wenn man nicht guckt, wann die nächste ornithologische Führung ist. Und das machen nicht alle.
Ja, also das haben wir auch vor. Es soll also noch eine Eingangsinfotafel mit einer Übersichtskarte irgendwie auch aufgestellt werden, wie jetzt in vielen Naturschutzgebieten in Hamburg. Aber dieses Trafohäuschen wäre natürlich einfach nochmal so was anderes. Das wäre einfach wirklich nochmal so ein Hingucker und was Besonderes für das Moor und für diesen Standort.
Das kann man unterstützen, indem man solche Podcasts macht, wo man drüber redet, oder was kann man noch tun? Weil es muss ja erstmal durch die Instanzen sozusagen in der Behörde.
Das Problem ist auch, wir können über unser Projekt, könnten wir nur diese Ausstellung oder diese Gestaltung finanzieren. Wir dürfen also mit Bundesnaturschutzmitteln jetzt kein altes Haus sanieren, weil dann sagt das Bundesamt, das ist jetzt keine vorrangige Naturschutz- oder Umweltbildungsaufgabe. Also da brauchen wir einfach eine Unterstützung von Seiten des Denkmalschutzes oder einer anderen Institution, die einfach Mittel dann dafür gibt.
Sponsoring, Fundraising auch vielleicht möglich. Vielleicht kann man sich da mal Gedanken
machen.
Das
Trafohäuschen wird ja jetzt im September, am Tag des offenen Denkmals, geöffnet. Nicht? Kann man ja besuchen. Also jedenfalls bereitet der Herr Böhnig das vor.
Okay, das soll sehr beengt sein.
Ich habe die Fotos davon im Inneren gesehen. Aber gut, auch der Reiz dieses Tags des offenen Denkmals, dass man dann eben einmal im Jahr an irgendwas reinkommt, was sonst nicht zugänglich ist. Ne?
Absolut. Frau Engelscheid, ich habe noch eine Frage zu natürlich Hamburg und dem Moor. Sind Beschilderungen vorgesehen? Also werden bestimmte Pflanzen ausgeschildert? Gibt es Wege? Nein.
Ja,
das
also,
wäre kontraproduktiv.
Ich kann, es soll am Eingang, am Haupteingang, vielleicht noch an einem zweiten Eingang eine Infotafel geben mit einer Übersichtskarte, dass man sich also im Gebiet gut orientieren kann. Das dient ja auch so ein bisschen der Besucherlenkung. Und ich hatte ja eben gesagt, also diese Aussichtsplattform, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man da eine Information irgendwie befestigt. Aber wir hatten vor einiger Zeit auch eine Begehung mit dem Botanischen Verein, mit Herrn Poppendieck und auch mit den Vertretern des NABUs. Und da war eigentlich Konsens, dass wir vermeiden sollten, zu viele einzelne Infotafeln im Gebiet aufzustellen. Weil dieses Gebiet ist natürlich schon sehr von Wegen durchzogen. Es sind viele Menschen unterwegs. Also das könnte auch so ein bisschen den Naturcharakter zu sehr stören. Also zurückhaltend. Information ja, aber zurückhaltend.
Ja gut, Herr Poppendieck, Sie haben es eben angesprochen. 1928 gab es eine Planung für eine Universitätsstadt in Großborstel. Kam nicht zur Ausführung. Es war aber vorgesehen, einen Teil des Moores tatsächlich für den Botanischen Garten zu nutzen, für den alten Botanischen Garten. 1908 hatte Rudolf Timm, hieß der Mann, vergebens vorgeschlagen, das Ebbendorfer Moor dem Botanischen Garten als Moor- und Versuchsgarten zu übertragen. Das ist der Übergang zu einem Projekt, über das wir und ich sehr gerne reden, denn Sie haben ein wirklich tolles Buch zusammengeschrieben mit Carsten Schirarendt, der heute nicht dabei ist. Ein Buch über 200 Jahre Botanischer Garten, neuer und alter Botanischer Garten, mit vielen tollen Bildern illustriert, mit vielen Informationen zur Geschichte. Wer von Ihnen kann mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer mal auf eine kleine Reise mitnehmen durch den Botanischen Garten oder das Buch?
Genau, aber vielleicht fange ich erstmal so von Anfang an, weil den größten Teil der Geschichte hat der Botanische Garten. Heute ist er ja in Klein-Flottbek, ja nicht hier, wo wir gerade sitzen, verbracht oder ist dort gewesen, sondern es hat ja angefangen am Dammtor in den Wallanlagen. Und das hatte was damit zu tun, dass halt die Wallanlagen, die Hamburger Wallanlagen entfestigt worden sind Anfang des 19. Jahrhunderts und man eine Grünanlage angelegt habe. Und da gab es eben dann die Möglichkeit für den damaligen Direktor des Akademischen Gymnasiums, Johann Christian Lehmann, ein kleines Stück Land nicht zu erwerben, aber zur Verfügung gestellt zu bekommen für die Anlage eines Botanischen Gartens. Das war für ihn ganz wichtig und einfach Teil seiner Arbeit und seines Selbstverständnisses. Und 1821 ist dann eben dieser erste Botanische Garten, also der heutige alte Botanische Garten am Dammtor, entstanden. Und wir versuchen einfach in diesem Buch, was wir geschrieben haben, diese Entstehung und auch dann die weitere Entwicklung dieses Gartens zu beschreiben mit allen seinen Persönlichkeiten, weil die Entwicklung so eines Gartens ist auch immer ganz stark von den Menschen, also das sind dann häufig eben die Direktoren oder die technischen Leiter, abhängig. Und so hat sich dann der Garten einfach über die Jahrzehnte entwickelt, natürlich einmal von der Anlage verschiedenster Abteilungen. Und es ist dann Anfang des 20. Jahrhunderts auch ein Alpinum im alten Botanischen Garten angelegt worden, was also heute ganz stark eingewachsen ist und kaum noch als solches zu erkennen ist. Und dann gab es ja in den 70er Jahren den Umzug nach Klein-Flottbek. Hatte verschiedene Ursachen. Wir hatten schon in den Jahrzehnten davor eine relativ hohe Luftverschmutzung im Zentrum der Stadt. Also viele Gewächse hatten da auch Probleme, gerade Nadelbäume. Der Platz war zu eng. Außerdem gab es die internationalen Gartenbauausstellungen, die Platz brauchten. Und es kündigte sich schon die nächste Gartenbauausstellung. Nach den 53, 63 kam die Gartenbauausstellung 73 und man beschloss deswegen eben auszuweichen in den Westen von Hamburg. Die Luft war hier besser, es war mehr Platz da, man konnte einfach ein Garten, ich sag jetzt mal der Superlative hier anlegen, mit allem, was das Herz begehrt. Und das war schon irgendwie eine tolle Sache. Und das waren dann im Grunde die letzten 50 Jahre. Also wir haben 150 Jahre Gartengeschichte in den Wallanlagen und dann 50 Jahre hier in Kleinflottbek und eben mit ganz vielen spannenden Aspekten, die wir dann auch versuchen in diesem Buch darzustellen. Das geht natürlich damit los, dass wir spannende Abteilungen haben. Können wir auch gleich vielleicht noch mal was zu erzählen. Wir haben einfach die wissenschaftlichen Aspekte durch die benachbarten botanischen Institute. Da findet sich auch ein ganz spannender Teil, zum Beispiel mit dem Herbarium Hamburgense, für das Herr Poppendieck lange gearbeitet hat. Ja. Und wir haben, um nochmal den Bogen zu schlagen, im Buch auch eine Abbildung eines Sonnentaus aus dem Eppendorfer Moor. Wahnsinn. Als Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie es entdeckt haben.
Doch, ich habe es gesehen, aber es war mir nicht jetzt bewusst, dass es tatsächlich aus dem Eppendorfer Moor stammte.
Ja, genau. Und wir haben dann natürlich, in dem Buch war uns auch nochmal wichtig, auch ein bisschen die moderneren Aspekte vielleicht mit reinzuholen. Das ist der Naturschutz, der ja jetzt auch in den letzten Jahrzehnten immer stärkere Rolle spielt, dass man also auch im Botanischen Garten Pflanzen kultivieren kann, die am Naturstandort gefährdet sind oder wenn sie nicht schon ausgestorben sind, um sie dann vielleicht später auch wieder an den Naturstandort zurückzupflanzen. Wir haben natürlich den Aspekt der Bildung, der ganz wichtig ist. Also die Grüne Schule hat ja eine lange Tradition auch im Botanischen Garten und die Pflanzenlieferungen an Schulen. Und was uns noch ganz wichtig war, dass wir natürlich auch die Macher des Gartens noch mal ganz besonders würdigen wollten. Das sind nämlich natürlich dann hauptsächlich die Gärtnerinnen und Gärtner, die dann einfach mit ihrem Spezialwissen dazu beitragen, dass man diese Pflanzenvielfalt hier bewundern kann.
Und die täglich auf den Knien sitzen, das kennt man als Kleingärtner und Kleingärtnerin. Nur in diesem Ausmaß ist das natürlich der Wahnsinn.
Ja. Und ich glaube, das war auch für dieses Buch unheimlich gut, dass wir einfach so sehr verschiedenes Wissen zusammenbringen konnten. Einmal durch uns drei Herausgeber, weil Herr Schierend war jetzt ja langjähriger Leiter des Botanischen Gartens. Herr Poppendieck hat, kann da vielleicht auch gleich noch was zu erzählen, Aufbau des Gartens
mitbegleitet. Ich habe ja letztlich die Aufbauphase in Kleinflottbek miterlebt. Ich habe in den 60er Jahren in Hamburg angefangen, Biologie zu studieren. Und 1971 habe ich meinen ersten Job als studentische Hilfskraft gehabt und da musste ich Pflanzen aus dem Botanischen Garten und aus der Umgebung für die Bestimmungsübungen beschaffen. Das heißt also, man kann sagen, die 50 Jahre, die der Botanische Garten hier an der neuen Stelle erlebt hat, die habe ich eben miterlebt. Nicht? Und auch ich habe dann 1973 angefangen hier als Kustos. Das war zunächst mal nur auf Zeit, kommissarisch. Musste mich dann nach relativ kurzen Zeit promovieren und auch noch zeigen, dass ich für den Garten nützlich bin. Das waren Zeiten, gab es hier noch ein kleines Sportlerheim von der Shell, glaube ich, von einem Sportverein der Shell, und das war das provisorische Gartenbüro. Und wenn ich dann die Pflanzen hier bestimmt habe, dann bin ich immer mit einer großen Aktentasche und ein halbes Dutzend Büchern aus dem Botanischen Institut hier mit der S-Bahn rausgepilgert und habe mich dann mit den damals Bromelien vor allem und vielen anderen Pflanzen im Gewächshaus beschäftigt und habe aber dann natürlich auch miterlebt, was hier im Freiland alles vor sich gegangen ist. Das war ja praktisch eine Brachfläche, die wir hatten. Eine Brachfläche auf liegen Boden. Wir hatten dann immer so Unkrautinvasionen. Eine Zeit lang war es dann mal die echte Kamille, die überall auftauchte. Dann eine Zeit lang mal Rohripper, die Staudenpest. Dann der breitblättrige Ampfer. Im Winter kamen dann Möwenschwärme und zogen die Pflanzen, die wir im Sommer gepflanzt hatten, wieder raus. Und dann gab es hier noch Rebhühner, die sind ja inzwischen fast verschwunden.
Die sind fast verschwunden, ja.
Also das war eine absolut aufregende Zeit, aber man hat dann eben nach und nach mitgesehen, wie sich die ganzen Strukturen dann entwickelt haben. Was ich immer sage, was wichtig zu wissen ist, dass hier im ganzen Freigelände bis auf eine kleine Ecke im Nordwesten kein Baum länger als 50 Jahre an seiner Stelle steht. Nicht? Das ist also alles in der Zeit.
Auch die großen Mammutbäume, alles.
Auch die großen Mammutbäume. Ja, über die Mammutbäume haben wir noch ein extra Kapitel in dem Buch. Das die Pflanzung habe ich natürlich selbstverständlich mitgesehen, aber auch die Vorbereitung der Bäume, damit sie verpflanzfähig waren und die mit so großen Bäumen dann umzugehen. Und sie dann, die haben dann also so Stahltrossen gehabt, damit sie, um sie zu stabilisieren, damit sie nicht abbrechen. Dann mussten sie, das war im Herbst, mussten sie besprüht werden, damit sie nicht austrockneten und so weiter und so fort.
Und meine Lieblingsgeschichte mit dem Alpinum darf ich trotzdem nochmal anbringen, weil es gehört zu den Anfängen. Ja. Da werden, ich habe es mir aufgeschrieben, 318 Tonnen Schiefer irgendwie aus dem Frankenwald, 364 Tonnen Travertin aus Thüringen, aus Langensalza angeschafft. Man haut das hier quasi auf den Boden, nimmt sich Erde aus dem Elbtunnel und stellt nachher fest, das ist alles total verdichtet, das funktioniert überhaupt nicht. Ein totales, die haben das im Buch genannt, gärtnerisches Desaster, glaube ich. Muss wieder alles abtragen. Also so einfach ist das hier nicht.
Der Boden ist von vornherein schon hier problematisch gewesen. Das hat man vorher auch gewusst, weil wir stehen hier auf Lauenburger Ton. Nördlich des Botanischen Gartens gibt es einen Ziegeleiteich. Das heißt also, so der Boden, der hier ansteht, ist so, dass man Ziegel draus brennen kann. Und das dann aufzulockern mit Sand und so weiter, das ist eine fürchterliche Arbeit. Ich habe noch in Erinnerung, in den ersten Jahren, da war eine Magnolie auf der Spitze eines Hügels gepflanzt und die ist im Winter ertrunken, weil sie praktisch in einer Wanne stand und die ist vollgelaufen. Und dann musste man überall Drainagen legen und so weiter. Das ist eben auch viel Versuch und Irrtum. Ja. Man stellt dabei fest, eben, man kann eben vieles planen, aber letztlich müssen doch die örtlichen Verhältnisse geben doch vor, was schließlich geschehen muss.
Ja, und dafür ist aber eine Menge passiert. Also wir können ja jetzt nicht alle Stationen durchgehen, aber es gibt zum Beispiel, wer sich mal für Pflanzensystematik interessiert, eine ganz besondere Form, das darzustellen. Ich glaube, das ist relativ einzigartig. Phylogenetische Uhr haben sie das genannt, glaube ich. Also wo die Pflanzen auch in kleinen Ökotopen dargestellt sind und das Ganze als Art Zifferblatt. Man hat Highlights wie Titanwurz, man hat einen Bauerngarten, man hat einen Nutzgarten, man hat den japanischen Garten, ähnlich wie ein Plantenblom, von dem gleichen japanischen Gartenarchitekten angelegt.
Wir waren eher.
Früher, stimmt. Ja. Das war früher. Also, was würden Sie denn sagen, müsste man möglicherweise mehr tun für den botanischen Garten, für die botanischen Gärten, müsste man mehr Werbung machen?
Ich habe manchmal das Gefühl, so das Bewusstsein für den botanischen Garten ist in Hamburg nicht so ausgeprägt. Sie hatten das ja selber gesagt, dass Ihnen das auch noch mal so bewusst geworden ist, als Sie das vor 2 Wochen hier das erste Mal wieder hingekommen sind. Ich glaube, man könnte den Garten noch für viel, gerade für so Umweltbildungsaufgaben, auch das Thema Klimawandel könnte man hier gut irgendwie andocken und so weiter. Also es gibt, glaube ich, viele Themen, die man eigentlich gut hier vermitteln könnte. Und das gefällt mir eigentlich im Botanischen Garten auch so gut. Der Botanische Garten gehört zur Universität, aber der ist eigentlich nicht nur Wissenschaft, sondern der Botanische Garten ist auch Umwelt, Naturschutz. Der Botanische Garten ist Kultur. Der ist 200 Jahre alt, also eine der ältesten wissenschaftlichen Institutionen in Hamburg. Der Botanische Garten ist im Grunde auch ganz wichtig irgendwie für für die Bildung, also für die Schulbehörde. Also das sind eigentlich, hier sind eigentlich die Kompetenzen ganz verschiedener Partner gefragt. Und ich glaube, dass man das eigentlich noch viel mehr nutzen sollte in der Zukunft. Da sehe ich eigentlich ein großes Potenzial.
Also ich glaube, das Originalkonzept des neuen Botanischen Gartens, das geht ja auf Johannes Apel zurück, dem damaligen technischen Leiter. Und der war in Wörlitz aufgewachsen und hat sozusagen von Wörlitz auch so ein bisschen den pädagogischen Impetus mitgebracht. Es war immer schon als Garten geplant, der der Bildung dienen sollte und der Pädagogik dienen sollte. Und ich habe das in den Jahren, in denen ich hier tätig war, habe ja relativ viel Unterricht im Botanischen Garten gemacht. Ja, nicht nur für Studenten, sondern auch nach meiner Pensionierung dann für die sogenannten älteren Erwachsenen, für die Arbeitsstelle für Weiterbildung der Universität. Und ich habe festgestellt, es ist ein unerschöpfliches Reservoir an botanisch spannenden Themen. Ich habe dann diesen Kurs im Herbst und Winter gemacht und ich habe festgestellt, das war immer eine Zeit, wo ich mit den Studenten nicht hingegangen bin. Da gab es andere Kurse. Oder festgestellt, Mensch, im Herbst, was kann ich hier alles zeigen, wenn ich dich durch die Pflanzengeografie gebe? Früchte, seltene Blüten, Bäume, Baumgestalten und so. Und habe dann also eigentlich für mich dann persönlich den Botanischen Garten im Herbst genauso lieb gewonnen wie in anderen Jahreszeiten. Und ich denke mal, das ist einfach unerschöpflich.
Wenn wir zum Lernen kommen und zum Abschluss dieses Gesprächs, denke ich an die Großborstlerinnen und Großborstler, die hier sich Sachen für das eigene Pflanzen im Garten oder Vorgarten durchaus aneignen können. Mhm. Es gibt ja einige Stellen, wo man das hier kann, auch übrigens für Kleingärtner. Haben Sie zum Schluss beide noch mal ein paar Tipps für Großborstlerinnen und Großborstler, was man denn so im Garten machen sollte und vielleicht was nicht?
Also, das ist ja sehr vielfältig. Wir fallen zum Beispiel Sachen ein, Sie haben gesprochen vom Klimawandel. Wir haben ja hier im Botanischen Garten eine Mittelmeerabteilung. Und die Mittelmeerabteilung ist in den Monaten Ende Mai, Anfang Juni wirklich Herausreißer. Und das Interessante an der Mittelmeerabteilung ist, wie sie bewirtschaftet wird. Sie wird von dem Gärtner so bewirtschaftet, wie letztlich ein Feld auf Mallorca oder irgendwo im Mittelmeer. Es wird einfach nur einmal im Jahr wird der Boden umgeworfen und die einjährigen Pflanzen, die in dieser Bodenreserve sind, kommen hoch. Und das sind dann Kornblumen und Kornraden und Klatschmohn und so weiter und so fort. Und wir haben die ganze bunte Fülle des Mittelmeers hier im Sommer. Und diese Art der Gestaltung mit einjährigen Pflanzen und mit der Samenreserve zu arbeiten, ist sicher eine Anregung für, ich würde mal sagen, schon etwas fortgeschrittene Gärtner. Aber es ist ein interessantes Thema und es hat auch so im Gartenbereich so Vorschläge geben, das nennt sich dann Blackbox Gardening, dass man mit diesen selbst aussamenden, kurzlebigen Pflanzen arbeitet und Gärten gestaltet. Und das ist für mich ein schönes gestalterisches Vorbild, dass man vielleicht in einem Innenhof zum Beispiel oder an anderen Stellen auch im Hausgarten aufgreifen kann. Und ich denke mal, solche Beispiele wird es sicher noch viele andere geben. Na, ich denke zum Beispiel auch im Botanischen Garten, in der Anfangsphase sind ja viele Pflanzen in der Natur gesammelt worden, dann hier in der Anzucht vermehrt worden, ausgesät worden und so weiter. Und ich denke, die Freude daran, mit einheimischen Pflanzen zu gärtnern, also beispielsweise auch selbst Saat zu sammeln, selbst wenn es sogenannte Unkräuter sind, sie anzuziehen, sie keimen zu sehen, sie umtopfen und sie in den Garten zu bringen und so eine letztlich Beziehung zu dieser Pflanzenwelt aufzubauen, das ist, finde ich, auch ein schöner Ansatz, den man dann verfolgen kann.
Was man hier im Botanischen Garten natürlich auch immer gut beobachten kann, es ist ja im Moment auch so viel von Förderung von Insekten, Wildbienen, Schmetterlingen und so weiter die Rede, dass ich auch immer finde, wenn Leute sich überlegen, was sie in ihren Garten pflanzen, also wenn es jetzt nicht die erste Wahl sind, natürlich mehr Wildstauden, weil viele Insekten besonders gut an die angepasst sind, gibt es hier natürlich auch im Botanischen Garten, aber man kann auch bei anderen Stauden einfach mal gucken, wo sind einfach besonders viele Insekten dran. Das ist bei mir immer so ein Tipp. Und dann hat man eigentlich auch eine Idee, was auch gut für die Umwelt ist. Das ist ganz einfach. Das kann man auch in der Gärtnerei machen oder auf dem Markt, wenn man seine Pflanzen kauft. Einfach gucken, wo sitzen die Hummeln, dann ist das schon was Gutes.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, wir danken Ihnen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, Herr Thielen, dass Sie das organisiert haben mit dem Podcast.
Dankeschön, sehr gerne.
Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de